Hochverehrte Damen, werte Herren, herzlich willkommen zum zweiten Abend unserer Vortragsreihe Technik Denken. Wir nähern uns in diesem Semester der Technik nicht, wie man das meistens an dieser Hochschule macht, unter dem Gesichtspunkt der Ingenieure primär, sondern wir schauen mal an, was Philosophie dazu zu sagen hat, andere Wissenschaften, die Gesellschaft, auch die Kunst. Das ist das Programm dieses Semesters, das Sie übrigens in diesen aparten Faltkarten hier gefasst finden, die Sie sich gerne nachher mitnehmen können. Mein Name ist Volker Friedrich, bin an dieser Hochschule Konstanz Professor für Schreiben und Rhetorik und vergnüge mich seit geraumer Zeit damit, für Sie montagsabends solche Vortragsreihen zusammenzustellen. Wir sind in der Tat in der 25. Folge. Also zumindest ich feiere mit der Vortragsreihe gerade Silberhochzeit. Ich nehme an, ich bin der Einzige, der alle mitgekriegt hat. Aber falls Sie welche verpasst haben sollten, kein Problem. Ich glaube, seit der zweiten Vortragsreihe haben wir die Vorträge fast komplett in Ton dokumentiert. Und wenn Sie also bei unserer Serie hier interessiert, was früher geschah, dann gehen Sie einfach mal auf die Internetseiten, die hier angegeben sind. Ich nenne die jetzt nicht im Detail, das steht ja alles hier drin. Da finden Sie mittlerweile weit über 200 Aufnahmen von Vorträgen, die Sie sich, sei es online anhören können oder herunterladen können, solange Sie das für Ihre privaten Zwecke machen, was auch immer diese Zwecke sind, können Sie das tun, problemlos, alles kostenfrei. Wo gibt es sowas schon sonst? Ich kann es Ihnen verraten, nirgends solch ein großes Archiv haben nur wir. Das ist doch schön. Also, da erfahren Sie, was früher passierte. Vielleicht an die studentischen Hörer noch, falls hier Studenten sind, die diese Veranstaltung im Studium Generale belegen wollen und einen Leistungsnachweis erwerben wollen. In den wöchentlichen E-Mails, die ich verschicke zur Ankündigung dieser Veranstaltung, da muss man sehr lange lesen. Ich weiß, wenn man das erfolgreich bis weit unten getan hat, da kommt ein Link auf eine PDF-Broschüre. Und in der Broschüre finden Sie die Spielregeln festgehalten, wie Sie zu Ihrem Schein kommen. Deswegen brauchen Sie mich auch nie fragen. Es steht alles geschrieben, schwarz auf weiß sozusagen. Und da finden Sie all die Informationen, die Sie brauchen. Und dann haben wir das, glaube ich, hiermit auch abgehakt. So, heute Abend haben wir zu Gast Professor Dr. Klaus Mainzer. Ich sage fast schon einen Standardspruch bei vielen der Referenten, die wir hier zu Gast haben, wollte ich erzählen, welche Meriten er sich alle erworben hat, kommt er nicht mehr zu seinem Vortrag. Das wollen wir verhindern, deswegen nur so ein paar kurze Stichworte. Herr Mainzer hat Mathematik, Physik und Philosophie studiert, hat an verschiedenen Orten gewirkt, unter anderem als Professor gewirkt, unter anderem auch hier in Konstanz an der Universität, hat dort Philosophie und Wissenschaftstheorie, wenn ich das richtig wiedergebe, gelehrt und war auch der Prorektor der Universität Konstanz. Seine letzte Station in Anführungszeichen ist seit einiger Zeit die Technische Universität München. Dort ist er mittlerweile emeritiert, aber ist in einem Sonderstatus da. Sie können es auch hier lesen, er ist ein Emeritus of Excellence. Wenn Sie das mal so weit gebracht haben, wissen Sie, was es bedeutet. Es ist mit Sicherheit eine sehr klare Auszeichnung für ein umfassendes Werk und ein Teil dieses Werkes wird heute Abend eine Rolle spielen. Herr Mainzer wird uns über ein Thema heute etwas erzählen, das wahrscheinlich Sie alle doch in irgendeiner Weise mittlerweile umtreibt, nämlich die Frage nach der künstlichen Intelligenz. Und er stellt die Frage, wann übernehmen die Maschinen? Ich bin sehr gespannt, was er uns dazu zu erzählen weiß. Im Nachgang seines Vortrags haben Sie die Gelegenheit, mit uns hier vorne ins Gespräch zu kommen, Ihre Fragen zu stellen. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erstmal viel Vergnügen mit dem Vortrag von Herrn Professor Mainzer. Danke schön.
Ja, vielen Dank, Herr Friedrich, für die freundliche Einführung und ich freue mich auch darüber, wieder mal in Konstanz zu sein, nach jetzt etwas längerer Zeit. Sie haben es ja schon gehört, nach Konstanz war nach Münster meine erste Professur, dann folgte Augsburg. Da habe ich auch damals, als das Internet losging, mit den Informatikern zusammen ein Institut für interdisziplinäre Informatik gegründet. Das hat wohl den Leuten an der TU gut gefallen und deshalb war ich dann jetzt an der TU und wirke da weiter. Künstliche Intelligenz, wann übernehmen die Maschinen? Das ist genau der Titel von einem Buch von mir aus dem Springer Verlag, das 2016 erschien. Und ich habe mir das so vorgestellt, heute Abend, ich beginne mit künstlicher Intelligenz und Computer, dann natürliche Intelligenz und neuronale Netze, schließlich künstliche Intelligenz und Internet der Dinge und dann vom exponentiellen Wachstum zur ethischen, rechtlichen und sozialen Technikgestaltung. Fangen wir also an mit künstlicher Intelligenz und Computer und da beginne ich mit ihm hier, Alan Turing. An einer Hochschule muss ich nicht viel erzählen, wer das ist. Grundlagentheoretiker, eigentlich Logiker, Mathematiker und großer britischer Computerpionier. Und er hat 1936, das ist also 10 Jahre, bevor die ersten programmgesteuerten elektronischen technischen Computer gebaut wurden, ich möchte fast sagen, ein für alle Mal, nämlich logisch-mathematisch definiert, was denn überhaupt ein Computer sei, sein Konzept der Turing-Maschine. Und Sie sehen da oben, das ist ganz einfach zu verstehen, wie er sich das vorstellt. Sie sehen da oben, jetzt habe ich leider keinen Pointer hier, Sie sehen da oben so ein Rechenband eingeteilt in einzelne Felder. Da können Symbole drauf gedruckt werden aus einem endlichen Alphabet. Hier ist es 0 und 1, also unsere Bits. Und Sie wissen, damit lassen sich alle Informationen kodieren. Dann sehen Sie links und rechts von dem Band jeweils 3 Punkte, die deuten an, dass dieses Band nach Bedarf beliebig erweitert werden kann, was der Annahme eines unbegrenzten Rechenspeichers entspricht. Nun gibt es noch so ein paar andere Instruktionen, zum Beispiel, dass dieses Band ein Feld nach links, ein Feld nach rechts gerückt werden kann, dass es angehalten werden kann und das ist es auch schon und damit lässt sich heute, bis heute, jedes Smartphone, jeder Laptop, ja jeder Supercomputer simulieren. Was damals schon, zur Zeit von Turing, seinen Lehrer Alonzo Church, ein amerikanischer Mathematiker, zu der Annahme veranlasste, jedes Rechenverfahren, jeder Algorithmus, jedes Computerprogramm ist durch eine solche Turing-Maschine simulierbar. Und diese sogenannte Church'sche These ist im Grunde das einzige Axiom, das die Informatik kennt, neben den anderen Axiomen der Mathematik. Und wenn Sie so wollen, wenigstens theoretisch, baut darauf unsere heutige Welt der Digitalisierung auf. Und ein zweites Ereignis ist ebenfalls mit Turing verbunden. Das war 1950 die erste Definition von künstlicher Intelligenz, der sogenannte Turing-Test. Sie sehen den hier im Bild illustriert. Gemeint ist, dass ein System, hier unten technisches System, dann intelligent zu nennen ist, wenn es in seinen Antworten und Reaktionen von einem Menschen, das ist das Bild da drüber, nicht unterschieden werden kann durch eine Testperson, die also mit beiden verborgen hier hinter einer Wand über ein Keyboard beispielsweise korrespondiert. Und so sehr ich eigentlich, Sie werden das so im Laufe des Vortrags und jetzt schon gemerkt haben, so sehr ich diesen Turing verehre, weil er schon in meiner Dissertation eine große Rolle gespielt hat, hier konnte ich ihm nie folgen. Der Grund ist, dieser Test macht den Mensch zum Maßstab von Intelligenz. Warum der Mensch? Naturwissenschaftlich gesehen sind wir mehr oder weniger zufällig in der Evolution entstanden, wir hätten noch ganz anders herauskommen können. Und zudem kennen wir Lebewesen, Organismen, heute Tiere, ja in der Technik Systeme, wie wir gleich sehen werden, die durchaus in ihren Gebieten Probleme cleverer lösen als wir. Und deshalb lautet meine Arbeitsdefinition so, ein System heißt intelligent, wenn es selbstständig und effizient Probleme lösen kann. Und danach gibt es auch nicht die Intelligenz, sondern es gibt Grade von Intelligenz. Und die hängen ab von ausgewählten beobachtbaren, messbaren Kriterien, wie etwa dem Grad der Selbstständigkeit des Systems, das ein Problem löst, dem Grad der Schwierigkeit, der Komplexität des zu lösenden Problems und dem Grad der Effizienz des gewählten Problemlösungsverfahrens. Und sollten diese Kriterien nicht ausreichen, das meint gerade Arbeitsdefinition, dann können wir sie gerne erweitern. Aber wir kommen damit schon ziemlich weit, wie Sie gleich sehen werden. Wir machen einen Sprung von 1950, gut 20 Jahre jetzt her, 1997 kam IBM, einige erinnern sich noch, mit dem Supercomputer Deep Blue, der also den damaligen Schachweltmeister schlug. Und kurz darauf kam dieselbe Firma mit Watson. Watson war ein Sprachcomputer, der Antworten und Reaktionen in der Sprache simulieren konnten. Und da oben in dem Bild sehen Sie damals im amerikanischen Fernsehen ein Frage- und Antwortspiel, also wenn Sie so wollen, Günther Jauch auf amerikanisch, und dort werden also die menschlichen Champions geschlagen. Und was steht dahinter? Im Grunde wieder so ein Konzept im Grunde einer Turing-Maschine, diesmal mit linguistischen Algorithmen und einer großen Datenbank, einem großen Gedächtnis, damals spektakulär, das war die gesamte Wikipedia. Heute haben wir Alexa. Sie werden davon gehört haben. So eine Dose, ja, kostet unter 100 Euro und die macht fast dasselbe. Und dahinter steht eine Beobachtung, man spricht vom Moore'schen Gesetz, Moore, einer der Mitbegründer von Intel Ende der 60er Jahre, wonach also alle 18 Monate sich die Rechenkapazität verdoppelt hat, seit dieser Zeit, Ende der 60er Jahre, bis heute mehr oder weniger bei gleichzeitiger Verkleinerung und Verbilligung der Geräte. Und wir gehen immer schneller in die Gegenwart. 2016 dann kam Google mit AlphaGo. Das war in Seoul, ich habe damals auf Einladung des Goethe-Instituts auch mit den Programmierern von Google, das waren Koreaner, diskutiert. Und AlphaGo war eine Software für dieses asiatische Brettspiel Go. Und wer Go kennt, weiß, es ist durchaus komplexer als Schach, aber das war nicht der Punkt. Der Punkt war, dass hier zum ersten Mal Lernalgorithmen zum Einsatz kamen und nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns. Und die Google-Programmierer waren selber überrascht, wie schnell das System also lernen konnte aus vorherigen Spielsituationen, um schließlich die menschlichen Champions zu schlagen. Aber, ich hatte eben gesagt in der Arbeitsdefinition, die künstliche Intelligenz muss sich nicht am Menschen orientieren. Jetzt ein Beispiel aus dem letzten Jahr, nicht eine der großen Unternehmen, sondern eine der berühmten technischen Universitäten der USA, Carnegie Mellon, die kamen im letzten Jahr, 2017, mit einer Software, auch einem starken Rechner im Hintergrund, der die Champions im Poker schlug. Was ist eigentlich das Spektakuläre an Poker? Situationen wie bei Schach oder wie bei Go, völlig idealistisch, finden Sie nicht im Alltag. Weil Sie haben ja zu jedem Zeitpunkt eine vollständige Übersicht über die Spielsituation. Wo gibt es das im Alltag? Bei Poker. Das sind Entscheidungen unter unvollständiger Information. Und das ist die Situation bei Verhandlungen, bei Unternehmen, Rechtsfälle, militärische Entscheidungen, medizinische Planungen, was auch immer. Das macht diesen Prototyp hier so interessant. Und bei Poker waren die Experten, zum Beispiel einige auch hier am DFKI, Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, da waren einige der Auffassung, mit Poker ist die Grenze erreicht, weil bei unvollständiger Information setzen wir Menschen Intuition und Emotionen ein. Das berühmte Pokerface, wir versuchen den Gegner also zu täuschen über die wirkliche miese Lage unseres Blattes beispielsweise. Und dann dachte man, also bis das mal eine Maschine kann, dann, das ist schon Science Fiction. Tatsächlich werden die menschlichen Champions besiegt. Aber wie? Völlig anders. Nämlich durch schiere Computerpower plus allerdings raffinierter Mathematik. Und wie hat man sich das vorzustellen? Das ist hier unten angedeutet in diesem Verzweigungsbaum bei Verhandlungssituationen, ebenso jetzt wie beim Pokerspiel, können Sie grafisch einen solchen Entscheidungsbaum darstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Entscheidungssituation, jetzt zunächst bei Poker, dann gibt es endlich viele Möglichkeiten nach den Spielregeln, die sind hier also als Äste in dem sich verzweigenden Baum dargestellt. Am Ende gibt es wieder Knoten, die stellen dann die neuen Spielsituationen dar und dann gibt es wieder endliche Verzweigungen und so weiter. Und so entsteht ein solcher Verzweigungsbaum. Und dann stellte man sich vor, wenn dann eine solche Verhandlungssituation durchlaufen ist, dann setzen wir einen Algorithmus rein, der guckt nochmal nach, wie es vorher war, guckt und schaut die Schwachstellen nach und versucht sie beim nächsten Mal die Schwächen zu minimieren. Und das nicht 10-mal, nicht 100-mal, nicht 1000-mal, millionenfach. Warum? Kein Problem, das macht der Supercomputer, dachte man. Nur bei Poker, da haben wir es mit Spielkonstellationen in der Größenordnung, das heißt hier Punkte in diesem Verzweigungsbaum, von 10 hoch 126 zu tun. Das ist eine so gigantische Zahl, da haben die Physiker keine Illustration für in unserem Universum und da gehen auch unsere Supercomputer heute in die Knie. Und jetzt kommt die Mathematik, davon hatte ich ja gesprochen, mathematische Spieltheorie, Statistik, da lässt sich zeigen, dass für einige von diesen Verzweigungen es überhaupt keinen Sinn macht, sie weiter zu verfolgen, weil dort beweisbar, mathematische Theoreme, beweisbar sich keine Gewinnchance eröffnet. Das heißt, diese Verzweigungen kann man rausschneiden. Und das nennen die Amerikaner Pruning. Das kommt aus der Botanik. Ja, denken Sie an die Bonsai-Bäume beispielsweise. Das heißt, sie reduzieren Rechenzeit, reduzieren Speicherkapazität und am Ende bekommen sie Vorgänge, die durch heutige physikalisch-technische Computer realisierbar sind. Und hier sehen wir etwas sehr Wesentliches, nämlich unabhängig vom menschlichen Vorbild werden hier Probleme gelöst. Und das ist ja durchaus ähnlich auch zu der Strategie, die die Ingenieurwissenschaften verfolgt hat. Denken Sie daran, wie die Ingenieure versucht haben, noch Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20. Jahrhunderts, das Fliegen das Flügelschlagen des Gefieders, der Vögel nachzumachen und sie landeten auf der Nase. Und erst als sie anfingen, über die Grundlagen der Aerodynamik nachzudenken, fanden sie Lösungen, tonnenschwere Geräte jenseits der Wolken zu steuern, auf die die Evolution so nicht gekommen war. Und deshalb auch hier meine These, die Art von KI, die heute erfolgreich ist, ist Ingenieurwissenschaft. Sie ist Ingenieurwissenschaft und nicht unbedingt am Vorbild des Menschen, der menschlichen Problemlösung orientiert. Das kann sein, muss nicht sein. Hier zum Abschluss der Beispiele ein letztes Beispiel, das ebenfalls zeigt, nicht an der Art und Weise der Problemlösung von Menschen orientiert, das Stichwort Bitcoin. Bitcoin kennen Sie heute, das sind die Kryptowährungen, das ist mit großen Spekulationen verbunden, Volatilität, sagen die Volks- und Betriebswirte. Das sind im Moment Spekulationsblasen, das hat es beim Beginn des Internets auch gegeben. Was dahinter steht, ist eine raffinierte Technologie, die nennt sich Blockchain. Und davon werden wir noch in Zukunft hören, die wird unseren gesamten Dienstleistungssektor in den nächsten Jahren revolutionieren. Der Grundgedanke ist eigentlich der folgende. Zunächst die menschliche Situation. Wir haben uns über die Jahrhunderte Institutionen des Vertrauens geschaffen, wo Menschen agieren, die nennen wir Banken. Da sitzen Menschen drin, das sind auch physikalisch reale Gebäude und denen geben wir unser Geld und die vermitteln jetzt also das Geld weiter, Transaktionen, sagt man. Und dann wurde dieses Vertrauen 2008, wie Sie sich vielleicht erinnern, massiv erschüttert durch die Finanz- und Wirtschaftskrise. Und damals kamen einige clevere Leute auf die Idee, ersetzen wir doch diese Banken und diese nicht vertrauenswürdigen Menschen durch intelligente Algorithmen. Das war die Idee von Blockchain. Das heißt, in der Sprache der Informatik an die Stelle der Banken tritt jetzt eine dezentrale Datenbank. Und die ermöglicht es, dass direkt zwischen den Kunden Transaktionen realisiert werden können. Und wie man sich das im Einzelnen vorzustellen hat, sehen Sie da unten in der Grafik auch angedeutet. Der Grundgedanke ist ja uralt. Das ist Buchhaltung. Buchhaltung bedeutet ein Buch mit Seiten. Und jede Seite, da werden die Transaktionen, hat der Kaufmann früher festgehalten. Wenn die Seite voll ist, wird sie umgeblättert, die nächste Seite und so weiter. Und diese Seiten, das sind diese sogenannten Blocks. Die sehen Sie dort angedeutet. Und dann ist die Idee so, dass man die Transaktionen kodiert, ein Code, und dieser Code wird in den Code der nächsten Seite eingebaut. Und dieser Code mit dem eingebauten Code von vorher wieder in die nachfolgende Seite eingebaut und so weiter und so weiter. Das ist so ähnlich wie bei den russischen Puppen, so ineinander geschachtelt. Sie bekommen also einen immer komplexeren Code. Und damit wächst natürlich auch der Rechenaufwand, um das Ganze auseinanderzupacken. Ja? Und damit wächst Vertrauen, weil nämlich die Sicherheit damit steigt. Das ist der Grundgedanke. Und dann der weitere Grundgedanke ist totale Transparenz. Ja? Es ist nicht so, dass dieses Buchhaltungsbuch irgendwo in einem Tresor verschlossen ist, sondern alle Beteiligten haben also eine Kopie auf ihrem Rechner, sodass also irgendwer, der da versucht, zu manipulieren, sofort entdeckt wird durch all die anderen Beteiligten. Auch das Konzept, so wie es heute dasteht, hat natürlich gravierende Schwierigkeiten. Sie werden vielleicht auch davon gehört haben, es ist ein ungeheuer Rechenaufwand notwendig, umso komplexer also die Blockchains werden. Aber ich denke mir, das wird in Zukunft, wird man Lösungen finden, auch für den Energieaufwand, es werden Regulierungen kommen und dann ist der Grundgedanke eigentlich, dass menschliche Institutionen, wie wir sie kennen, dass die mehr und mehr durch solche intelligenten Algorithmen ersetzt werden. Nun, wie arbeiten wir Menschen? Es ist bemerkenswert historisch, dass in den 40er Jahren, als die Erfolgsgeschichte der Computer losging, dass quasi im Windschatten die ersten mathematischen Modelle von Gehirnen auftauchten. Sehr vereinfacht, die neuronalen Netze. Und diese neuronalen Netze, hier sehen Sie in der Grafik einige Typen dargestellt, gehen von der Annahme aus, dass die Nervenzellen des Gehirns hier durch Knoten oben in einer Grafik repräsentiert sind, die synaptischen Verbindungen durch Kanten, Sie sehen dort die Pfeile und diese Kanten, diese Pfeile sind gewichtet durch Zahlen und die Zahlen geben die Intensität der neurochemischen Verbindung an. Und dann sagt man im Modell, dass eine solche Zelle feuert, wenn die Summe der gewichteten Inputs einen bestimmten Schwellenwert überschreitet. Und dann sieht man auch, dass diese neuronalen Netze geschichtet sind. Das ist nun jetzt durchaus nachempfunden, dem Aufbau des Neokortex, des menschlichen Gehirns. Der Neokortex ist der Teil, wo also unser Denken, Entscheiden, Planen stattfindet. Und was heißt nun Lernen? Lernen auf der neuronalen Ebene für den Neurobiologen bedeutet Vernetzen. Vernetzen von erregten Zellen zu Clustern, zu Verschaltungsmustern. Denn wir wissen aus der Neuropsychologie, dass diese Verschaltungsmuster korreliert sind mit unterschiedlichen kognitiven Zuständen, Wahrnehmungsbilder, Gedanken, Inhalte, was auch immer. Und Lernalgorithmen machen nun im Modell eigentlich nichts anderes, als diese Zahlengewichte zu verändern. Denn sie stehen ja für die Intensität der Vernetzungen und Verbindungen der einzelnen Neuronen. Und ähnlich wie in der Psychologie auch unterscheidet man also verschiedene Typen. Da links stehen einige, überwachtes Lernen bedeutet, dass man dem System zunächst ein Bild beibringt. Ja, was ist ein Bild? Ein Bild ist ein Verteilungsmuster von Pixels. Und was heißt, man trainiert sie ein? Man stellt die Gewichte ein, die den entsprechenden Intensitäten der Pixels entsprechen. Und beim überwachten Lernen ist also das System durch Abgleichung in der Lage, den eintrainierten Prototyp wiederzuerkennen. Nicht überwachtes Lernen, da ist das System in der Lage, spontan Ähnlichkeiten zwischen Daten festzustellen, sie zu klassifizieren. Und so kommt es, dass dieser Typ von neuronalem Netz beispielsweise das Gesicht einer Katze erkennen konnte, ohne dass man ihm vorher beigebracht hatte, was denn überhaupt eine Katze ist. Verstärkendes Lernen, das dritte, hier an der Hochschule, viele Ingenieure, es ist unter dem Stichwort Reinforcement Learning bei den Ingenieuren schon seit vielen Jahren bekannt. Gemeint ist damit, dass man einem System eine Aufgabe stellt und dann ist das System unter bestimmten Bedingungen mehr oder weniger frei, eine Problemlösung zu finden. Also beispielsweise könnte man einen Roboter beauftragen, da oben in die Ecke zu laufen und dann sucht er sich einen geeigneten Weg und während er das macht, bekommt er also Rückmeldungen in vorgegebenen Zeitintervallen, wie gut oder wie schlecht er dabei ist, dieses Problem zu lösen. Und die Strategie ist hier natürlich, diese Sequenz, diese Folge von Rückmeldungen zu optimieren. Deep Learning ging ja viel auch durch die Presse, das klingt so ein bisschen müßig, aber tief heißt ja einfach Tiefe des Netzes. Nichts anderes wie die Anzahl der Schichten. Und Sie sehen hier ein Beispiel mit vier Schichten. Das ist also durchaus ähnlich hier Modell wie bei den Seefeldern bei uns im Gehirn. Auf der ersten Schicht werden nur farbige Pixels unterschieden, dann werden sie verbunden auf der nächsten Schicht zu Kanten und Ecken, zu Teilen von Gesichtern und schließlich zu ganzen Gesichtern. Und das war bis Anfang 2000 graue Theorie. Da haben sich so Leute wie ich mit beschäftigt, Theoretiker. Ich kam damals an die TU München, kam in ein Robotikcluster, Cortesis, ich erinnere mich noch, mit leuchtenden Augen kam ich da von Augsburg und erzählte denen was über neuronale Netze und die Ingenieure, die winkten alle müde ab und sagten also, hören Sie auf damit, das machen wir ganz anders hier bei unseren Robotern. Das ist überhaupt nicht realistisch. Und heute haben wir Google Brain. 1 Million Neurone, 1 Milliarde Verbindungen, die solche Systeme realisieren. Nebenbei gesagt, These zur Entwicklung, heute ist nicht die Zeit der großen Ideen, heute ist die Zeit der Technik, der Technologie. Ungeheure Computerpower liegt heute vor und viele Ideen, die man früher hatte, die sind heute realisierbar. Übrigens ist man auch nicht an die Zahl 4 gebunden, wie nach dem Vorbild des menschlichen Gehirns im Neokortex, sondern im Prinzip lässt sich diese Anzahl der Schichten beliebig steigern, natürlich abhängig von der jeweils zur Verfügung stehenden Computerpower, um also hier Mustererkennung auch zu verbessern. Und nun kommt ein spektakuläres Beispiel, wie ich finde, auch für die Anwendung. Anwendung der neuronalen Netze beim autonomen Fahren. Und um das Prinzip zu illustrieren, sehen Sie da oben links in der Ecke das Bild eines Spielzeugautos, könnte man sagen, ungefähr diese Größe, kleiner Elektromotor, zwei Räder, mehr ist es nicht, aber rundherum, da oben rechts in der Ecke angedeutet, Sensoren. Und das macht die Ähnlichkeit mit einem Organismus aus, weil diese Sensoren sind hier im Bild darunter verbunden mit einem technischen neuronalen Netz, wie ich das eben erklärt hatte. Und wenn nun ein solches System, ein solches Fahrzeug mit einem äußeren Hindernis zusammenstößt, dann werden benachbarte Sensoren erregt, damit die damit verbundenen entsprechenden Neuronen. Und so entsteht so ein Erregungsmuster, so ein Verschaltungsmuster, von dem ich eben auch gesprochen habe, dass den äußeren Gegenstand hier dieses Hindernis repräsentiert. Und im Prinzip natürlich sehr vereinfacht ist das auch der Vorgang der Wahrnehmung, den wir bei Organismen beobachten. Und wenn Sie sich jetzt noch vorstellen, dass ein solches System mit einem starken Gedächtnis, sprich einer Datenbank ausgerüstet ist, um sich solche unliebsamen, gefährlichen Situationen zu merken, um ihnen in Zukunft aus dem Wege zu gehen, dann ahnen Sie, wie in Zukunft die Automobilindustrie unterwegs sein wird, um selbstlernende Fahrzeuge zu bauen. Und hier liegt das Problem. Diese neuronalen Netze, Das sind nämlich Blackboxen. Das sind schwarze Kisten. Kein Mensch weiß im Detail, wie die Informationen dort im Einzelnen ablaufen. Sie trainieren ein solches System. Und das hängt ab von den Datensätzen, die Sie jeweils zur Verfügung haben. Das ist im Grunde ähnlich, als würden Sie einen Hund trainieren. Also vom Schäferhund sagt man ja, er ist geeignet, um daraus wirklich einen verlässlichen Polizeihund herauszubekommen. Sie trainieren ihn immer wieder. Und das wird am Ende auch ein solches verlässliches Tier. Das hängt natürlich von den Übungen auch ab, ja? Datensätze, die Sie gegeben haben. Nur, es ist keineswegs ausgeschlossen, dass dieser Hund Sie am Ende doch beißt. Und das ist ähnlich hier mit den neuronalen Netzen. Das heißt, ein ganz großes Problem heute, vielleicht einige hier an der Hochschule beschäftigen sich auch schon damit, ist die Frage der Erklärbarkeit eigentlich dieser neuronalen Netze. Ich würde sagen, der Kontrollierbarkeit. Das ist aktuell ein Gebiet, auf dem ich mich auch gerade engagiert habe. Also meine Idee, ich komme ja aus der Mathematik, ist, dass man hier mit mathematischer Beweistheorie und automatischen Beweisen einiges machen kann, um hier die Situation stärker zu verbessern, um stärkere Kontrolle zu bekommen. Zusammengefasst haben wir jetzt zwei Strategien eigentlich gesehen, zwei Entwicklungen. Die letzte besprochene Entwicklung ist im Grunde die der Evolution. Das ist die Entwicklung der Gehirne in der Evolution, hier im Modell durch diese Prototypen der neuronalen Netze dargestellt. Und die zweite Strategie, ausgehend von der Turing-Maschine, von Neumann-Maschine und so weiter, das ist die Erfolgsgeschichte der Technik. Und wenn man sich die beiden ansieht, Gehirn, Computer, da würde man einfach von äußerlich von der Autonomie sagen, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, die sehen auch vollkommen verschieden aus. Da ein Haufen Zellen, ja, synaptisch verbunden und da fein säuberlich Prozessoren und Speichereinheiten getrennt. Tatsächlich sind beide in einem mathematisch präzisen Sinne äquivalent mit Bezug auf die Lösung von bestimmten Aufgaben. Und hier habe ich als Beispiel genommen Spracherkennung. Und was Sie hier sehen, ist angedeutet eine Hierarchie von immer komplexeren automaten Maschinen da in der Mitte und links von immer komplexeren dazugehörigen Netzwerken. Und angefangen hat das Ganze auf der untersten Ebene, also oben ist es jetzt hier, die sogenannten endlichen Automaten. Und wer es theoretisch nicht kennt aus der Informatik, die kennen Sie alle, die endlichen Automaten, das sind diese Ticketautomaten im Bahnhof, in Konstanz oder sonst wo, wo Sie also Ihre Instruktionen eingeben und bekommen da die Tickets. Das heißt also, diese Automaten verstehen bereits einen sehr rudimentären Typ von Sprache, die nennt man die regulären Sprache. Und schon Ende der 50er Jahre hat ein sehr bedeutender amerikanischer Logiker und Mathematiker, Kleene, gezeigt, dass diese endlichen Automaten mit Bezug auf diese Spracherkennung mathematisch äquivalent sind zu sehr einfachen neuronalen Netzen, die man damals schon kannte, die Macaulay-Pitts-Netze. Und die sind nun gewichtet, sie erinnern sich, Zahlengewichte. Das ist das ganze Geheimnis. Die sind jetzt gewichtet durch ganze Zahlen, festhalten, ganze Zahlen. Jetzt könnte man diese Hierarchie weitergehen, immer komplexere Automaten untersuchen, wie man das auch aus der Informatik kennt. Wir kürzen uns das Ganze ab und dann fragt man, welche neuronalen Netze könnten dazu passen, eventuell in der Evolution, in der Natur, welche Gehirne von irgendwelchen Organismen. Wir springen gleich zur Turing-Maschine, dem Prototyp von heutigen Computern und die sind nachweisbar äquivalent zu digitalen Netzen, mehrschichtigen neuronalen Netzen, die sind aber jetzt gewichtet bei der Turing-Maschine mit rationalen Zahlen. Rationale Zahlen, unsere Brüche, Sie erinnern sich, das ist eine echte Erweiterung der Klasse der ganzen Zahlen. Und diese Systeme, die sind auch bereits in der Lage, natürliche Sprachen zu verstehen, allerdings nur sofern, als sie, wie man sagt, rekursiv aufgebaut sind, das heißt die Grammatik funktioniert nach ähnlichen Regeln, wie wir sie von den Grundrechenarten in der Arithmetik kennen, also der Typ der sogenannten Chomsky-Grammatik. Und jetzt gehe ich allerdings noch einen Schritt weiter. Unser Gehirn ist ja keineswegs ein digitaler Kasten, wo Einheiten sind, die immer nur klick, klick, feuern, nicht feuern und so weiter. Sondern hochkomplex, da gibt es, wie der Techniker sagen würde und auch der Biologe, da gibt es analoge Größen. Da gibt es kontinuierliche Grade von neurochemischen Intensitäten beispielsweise. Sowas nennen Techniker Analoggrößen. Und für den Mathematiker kommen jetzt ganz andere Zahlen ins Spiel, um diese stetigen Übergänge dort zu modellieren. Das sind die reellen Zahlen. Das heißt also, da links werden Analognetze betrachtet, die gewichtet sind jetzt durch reelle Zahlen. Und im mathematischen Modell ist das durchaus ernst gemeint. Also nicht nur sehr lange endliche Dezimalbruchentwicklungen, sondern wirklich jetzt die reellen Zahlen, um das wenigstens mal im Prinzip darzustellen. Aber die Techniker hier, für die reicht es, Analognetze werden jetzt genommen. Und die sind mathematisch äquivalent nun auch zu Turing-Maschinen, aber solchen, die erweitert sind durch sogenannte Orakel. Klingt wieder etwas mystisch, ein Begriff, der übrigens von Turing selber eingeführt wurde. Damals in seiner Dissertation, in meiner Dissertation habe ich auch über die Orakel schon geschrieben. Und was ist eigentlich damit gemeint? Also um es kurz zu machen, Sie und ich sind Orakelmaschinen. Solange wir uns nach Regeln verhalten, sind wir Turing-Maschinen. Aber wir wissen, wir greifen gelegentlich auf Informationen zurück, von denen wir nicht wissen, ob sie berechenbar oder entscheidbar ist. Und das sind diese Orakel. Denken Sie beispielsweise ans Pokerspiel, von dem ich eben gesprochen habe. Orakel, also wenn ich es genau nehmen will, die sind durch bestimmte Bedingungen eingeschränkt, aber im Prinzip kommen hier solche echten Orakel vor. Diese Systeme sind nun in der Lage, auch natürliche Sprachen zu erkennen, die nicht rekursiv aufgebaut sind. Und was ich hier theoretisch erläutert habe, nämlich diese Äquivalenz von Maschinen und neuronalen Netzen, das ist nicht nur theoretisch interessant, das ist unsere Praxis. Denn die wenigsten, wenn ich mir diese FAZ-Berichte und bei uns in der Süddeutschen ansehe mit den neuronalen Netzen, ich glaube, die meisten glauben, dass irgendwo in den Labors solche Gehirne rumstehen. Das sind nichts anderes wie Rechenmodelle. Rechenmodelle, die auf herkömmlichen von Neumann Computern, also wenn Sie so wollen, Turing-Maschinen, simuliert werden. Nichts anderes. Und die spannende Frage ist jetzt natürlich, kann man solche Gehirne denn auch wirklich bauen? Auch darüber wird nachgedacht. Ich erinnere an das Brain Project. Ich habe 2013 mit einem Kollegen aus Berkeley, Leon Schuer, großer Elektrotechniker, ein Buch geschrieben, das diese Ergebnisse mal zusammenfasst. Und Sie sehen hier wenigstens die ersten Schritte angedeutet. Oben sehen Sie im Schema eine Nervenzelle, das Axon. Und das Axon ist darunter technisch realisiert durch eine Verkettung von identischen Zellen. Technisch die Verkettung durch passive Widerstände dargestellt. Und was passiert nun neurobiologisch in diesen einzelnen Zellen? Neurobiologisch beobachten wir dort Ionenströme, Kalium-Natrium-Ionenströme, die durch Öffnungen der Membran dieser Zelle ein- und ausfließen. Und dadurch werden die Spannungsverhältnisse an der Oberfläche der Zelle verändert. Und wenn diese Spannungen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten, dann wird gefeuert, wie eben im Modell ja auch schon mal erläutert. Und genau das sehen Sie da unten in diesem elektrotechnischen Verschaltungssystem simuliert. Die unterschiedlichen Ionenströme sehen Sie da oben durch elektrische Ströme einfließen. Diese Veränderungen der Spannungen werden durch Kondensatoren und Batterien simuliert. Und dieses Verstärken der Inputsignale, das zum Feuern führt, das wird durch transistorartige Einheiten, das sind diese blauen mit dieser roten Schleife dort in der Mitte, wird durch transistorartige Einheiten realisiert. Transistor, nur kleine Fußnote, ist nicht eine Erfindung von menschlichen Ingenieuren. Transistor ist ein universelles Prinzip, finden Sie überall in der Natur, immer dann, wenn Signale verstärkt werden. Das ist ja auch der Grundgedanke eines Transistors. Nun, dann feuert also eine solche Zelle und dann mit mehreren feuernden Zellen verbinden sich dann zu solchen Clusterbildern, die Sie da oben in Gelb und Rot angedeutet sehen. Das sind nun Aufnahmen, Computersimulationen von einem lebenden Gehirn. Das sind also Beispiele von solchen, von sogenannten PET-Aufnahmen, Positron Emission Tomography, Aufnahmen. Und Sie sehen, dass diese Verschaltungsmuster unterschiedliche Gestalt haben. Und die Neurobiologen wissen heute, je nachdem, welche Gestalt Sie dort sehen, hier denkt jetzt jemand intensiv über ein Problem nach, dort spricht jemand, dort bewegt sich jemand, dort wird also ein Bild wahrgenommen und so weiter. Das heißt, um es abzukürzen, was ist das State of the Art eigentlich heute? Auf der neuronalen Ebene im Prinzip haben wir die mathematischen Instrumente, wir haben die Gleichungen, die Hodgkin-Huxley-Gleichungen beispielsweise, mit denen wir als Lösungen das Entstehen solcher Verschaltungsmuster beschreiben können. Wir haben je nach vorhandener Rechenkapazität auch die Möglichkeit, begrenzt natürlich immer in Abhängigkeit von der Rechenkapazität, solche Verschaltungsmuster auf dem Computer zu simulieren. Also vereinfacht gesagt könnte man sagen, im Prinzip die Maschinensprache des Gehirns ist beherrschbar. Aber dann geht es ja los, dann wird es ja spannend. Ich habe es eben schon mal angedeutet, wie jetzt im Einzelnen diese unterschiedlichen Verschaltungsmuster mit kognitiven Zuständen, also das Thema der Neuropsychologie, verbunden sind, anders ausgedrückt, wie das Verschaltungsmuster einer Wahrnehmung, was nun im Einzelnen dort wahrgenommen wird, wie kann ich das nun erkennen aus diesem Verschaltungsmuster, das ist bis heute weitgehend ungeklärt. Es gibt erste Ansätze dazu, das erweist sich als äußerst schwierig. Und das ist ja auch kein Wunder, die Philosophen wird es nicht wundern, denn dahinter verbirgt sich ja ein uraltes Problem der Philosophie, das Mind-Body-Problem im amerikanischen oder in der deutschen Tradition, das Leib-Seele-Problem. Und das versucht man jetzt mit diesem Brain-Project sowohl in Europa als auch in den USA anzugehen. Warten wir mal ab, wie weit das also gelingt. Noch aufregender als Intelligenz in einzelnen Gehirnen oder Intelligenz in einzelnen Computern halte ich allerdings Intelligenz, davon kann ich ja im Sinne meiner Arbeitsdefinition sprechen, in globalen Netzen. Und solche globalen Netze kennen Sie alle seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Das Internet war so ein erstes Beispiel. Das Internet, das kam auch so auf in meiner Endphase hier in Konstanz, kann mich noch erinnern, in der Praxis. Und das ist da links angedeutet. Das ist aber zunächst nur ein Kommunikationssystem für Menschen. Menschen, die da ihre E-Mails ausgetauscht haben und so weiter. Und das Plus soll andeuten, jetzt kommt eine neue Technologie hinzu. Und das ist die Sensortechnologie. Das heißt, die Dinge werden jetzt ausgestattet mit Sensoren, RFID-Chips und so weiter und können jetzt miteinander kommunizieren. Und das sind nicht nur die Wearables, die wir zum Teil schon an uns tragen, also Fitnessbänder mit Sensoren und dergleichen, sondern das sind die Smartphones, das sind die Automobile, ich habe es eben schon erläutert, das sind also Roboter, autonome Flugfunktionen, das sind die sogenannten Smart Houses, das heißt, dort haben Sie also Ausrüstungen mit KI, IT, mit Sensoren und Kameras, Häuser, die also weitgehend schon in der Lage sind, selber ihren Energiehaushalt zu regulieren. Und jetzt kommt eine wichtige Definition auch, immer dann, wenn solche Infrastrukturen, solche Netze als Infrastrukturen mit IT-KI-Funktionen, Sensoren ausgerüstet sind, dann sprechen wir von mehr oder weniger intelligenten Infrastrukturen im Sinne dieser Arbeitsdefinition. Und hier sehen Sie ein erstes Beispiel, Mobilität, Mobilitätsnetz. Mobilitätsnetz, am Ende werden Automobile nur noch mobile Endgeräte sein, mit solchen Sensoren ausgerüstet. Es wird nicht so sein, dass jeder so wie früher mit einem dicken Motor unter der Motorhaube, Stern vorne drauf, durch die Gegend fährt, sondern die Intelligenz, jetzt nicht die Motorpower, die Intelligenz, wird im Netz liegen oder wie man in der Informatik sagt, in der Cloud. Und da findet die Steuerung statt, da sitzt auch die Intelligenz und das hat ja durchaus ein Vorbild, diesmal aus der Soziobiologie. Sie erinnern sich an die Schwarmintelligenz. Wie kommt es, fragt man sich ja gelegentlich, wenn man diese prächtigen Termitenbauten, Türme sieht, wie kommt es, wo ist dieser hochintelligente Termitenarchitekt, der das entworfen hat? Mit diesen raffinierten einzelnen Etagen, eine für Kühlung, einige für die Aufzucht der Brut und so weiter, den gibt es gar nicht, diese superintelligente Termite, sondern das Ganze sitzt auch hier, nicht in der Cloud, sondern in einem neurochemischen Informationssystem, das sich im Laufe der Evolution, also über Jahrmillionen, selber programmiert hat. Ähnlich bei den Ameisen mit ihren raffinierten Ameisenstraßen und Nestern. Und damit verwandt ist ein anderes Konzept des Smart City. Hier ist als Beispiel auch schon eine europäische Stadt genommen, Amsterdam. Solche großen Metropolen haben ja verschiedene Dienstleistungseinrichtungen. Und um diese Dienstleistungseinrichtungen aufeinander abzustimmen, das ist die Idee an diesem Konzept, Unterstützung jetzt nicht nur von IT, sondern auch von KI. Wenn Sie von Europa etwa nach Asien gehen und schauen sich diese Metropolen an, wir hatten kürzlich also die Olympiade in Seoul. Ich meine, Seoul, das ist im Grunde Südkorea. Das ist eine einzige Stadt mit Millionen von Menschen. Wenn Sie in gewissen Abständen nach China kommen, dann hören Sie immer von neuen Städten, die dort auf dem Reißbrett entstanden sind. Millionenmetropolen, die können überhaupt nicht mehr anders gesteuert werden als durch Unterstützung solcher Infrastrukturen. Und wenn Sie nach Deutschland gehen, hier bei uns die Energienetze nach dem Atomausstieg, haben wir es mit einer Vielzahl von Energieanbietern zu tun und die nun miteinander zu koordinieren, das gelingt auch nicht mehr von einem Menschen, der am Monitor sitzt und guckt, da geht's runter und da geht's rauf und jetzt muss ich das irgendwie ausgleichen, sondern dazu sind auch diese Infrastrukturen mit IT, KI notwendig. Und dann, wie ich finde, das Thema Nummer eins hier für Deutschland. Das ist das Stichwort Industrie 4.0. Warum ist das für uns so wichtig? Wir sind ein klassisches Industrieland noch, im Unterschied etwa zu UK. Da ging es ja mal los mit der Industrialisierung, aber die sind nur noch an Finanzen in London interessiert. Wir haben aber noch diese Industrietradition und im Grunde ist Industrie 4.0 eben nichts anderes wie die Anwendung des Internets der Dinge, von dem ich jetzt die ganze Zeit gesprochen habe, diesen Infrastrukturen, auf die Industrie- und Arbeitswelt. Das heißt, die Dinge, das sind hier das Werkstück, die Werkbank, werden nun auch mit Sensoren ausgerüstet, RFID-Chips, können miteinander kommunizieren und automatisieren so Schritt für Schritt nicht nur die Produktion, sondern auch den Vertrieb. Und was Sie hier im Bild angedeutet sehen durch die unterschiedlichen Färbungen der Sprechblasen, soll andeuten, dass die Kommunikation nicht mehr nur hier durch Mensch zu Mensch, Mensch-Maschine stattfindet, sondern weitgehend eben auch Internet der Dinge durch Maschine zu Maschine Kommunikation. Schaut man sich aber die Realität ab, denn man könnte ja jetzt fragen, ja und wo bleibt jetzt der Mensch, wenn es so weitergeht? Schaut man sich aber die Realität an, nämlich die Orte gerade hier in Baden-Württemberg, also wenn Sie jetzt in den Württemberger, Stuttgarter Raum gehen, dort in der mittelständischen Industrie, Anlagebau, Motorbau und so weiter, da finden Sie schon erste Konzepte bis zu einem gewissen Grad Industrie 4.0 realisiert. Dann haben Sie dort die wohlbekannte Hierarchie aus der Tradition, nämlich Facharbeiter, Techniker, Ingenieur, Informatiker, Management. Nur, wir sind mittlerweile in einer Phase der Hochkonjunktur. Und trotzdem haben wir Fachkräftemangel, trotz dieser Automatisierung. Und dann denkt man, ja, da haben wir doch jetzt unsere Arbeitslosen, die können wir darauf vermitteln. Das funktioniert aber nicht. Warum? Weil diejenigen häufig die IT-Qualifikation, die dafür notwendig sind, schon auf der Facharbeiterstelle nicht haben. Und an dem Punkt sehen Sie, dass dieses Konzept der intelligenten Infrastrukturen von Industrie 4.0 nicht nur in Zukunft eine Frage von Technik und von Ökonomie sein kann, sondern es geht darum, Menschen zu integrieren in diese digitale Arbeitswelt. Und das ist eine Frage der Bildung und der Ausbildung. Das berühmte lebenslange Lernen, da hatten wir damals, ich war ja hier mal Prorektor, schon gesprochen von in den 80er Jahren. Nur heute ist es notwendig, damit Menschen auf diese beschleunigten Innovationszyklen auch vorbereitet werden. Wenn wir das nämlich nicht machen, dann werden wir ein Problem haben. Dann könnte auf der einen Seite, ich sprach eben von Hochkonjunktur, hocheffiziente Industrie haben. Die Börsianer würden sich freuen. Aber auf der anderen Seite haben sie Menschen, die nicht hier integriert sind. Nicht integriert in dieser Welt, weil ihnen die Qualifikation fehlt. Und das ist genau der Punkt, den wir im amerikanischen Wahlkampf gesehen haben. Ja, da war ja die Rede vom sogenannten Rostgürtel der USA in Detroit. Da saßen Facharbeiter, die gut verdient hatten, in der klassischen Industrie. Und jetzt müssen sie mit zig Jobs sich über Wasser halten. Und wenn sie nach Sachsen gehen, bei uns, in bestimmten Teilen, wo nach der Wende also massiv Deindustrialisierung stattgefunden hat, da haben sie ähnliche Phänomene. Und die schlagen sich politisch wieder, wie sie in beiden Ländern sehen. Und dann würden wir uns nicht wundern, dass wir auf der einen Seite eine hocheffiziente Industrie haben, aber auf der anderen Seite kann es durchaus zu politischer Destabilisierung kommen. Was bedeutet das für die Hochschule, so wie hier? Ich denke, wichtig ist zu sehen, die Informatiker reden heute nicht mehr nur vom Software Engineering, sie reden vom Systems Engineering. Das meint genau dasselbe. Die Infrastrukturen, wir haben es mit Infrastrukturen zu tun, nicht nur mit einzelnen Geräten und Infrastrukturen, da sitzen Menschen drin. Das heißt, es reicht nicht mehr aus, die hochspezialisierte Ingenieurin oder den Informatiker zu haben, sondern weil sie es mit diesen Infrastrukturen, mit Menschen zu tun haben, brauchen sie auch humanwissenschaftliche Ausbildung, um so eine geeignete Mensch-Maschine-Schnittstelle da in der Waage dargestellt in dieser Grafik zu erreichen, um die großen Herausforderungen der Gesellschaft, Energie, Gesundheit, Mobilität, Produktion, Logistik, also auch in Zukunft in Angriff nehmen zu können. Ich komme zum kurzen letzten Teil vom exponentiellen Wachstum zur ethischen, rechtlichen und sozialen Technikgestaltung. Und in diesem Bild hier habe ich nochmal suggestiv dargestellt, womit wir es eigentlich zu tun haben. Diese Infrastrukturen, dieses Internet der Dinge hier dargestellt, wie so ein großes globales Gehirn, das sich hier bald wild wuchernd über den Planeten ausbreitet. Und rechts und links sehen Sie die Stichworte, die ich zum großen Teil schon angesprochen habe. Smart City, Mobilität oben, dann Smart Grid, unten Industrie 4.0. Und da oben links, da sehen Sie also Blockchain erwähnt für die Finanzmärkte. Aber an dieser Stelle möchte ich auch, die dunkle Seite der Macht nicht verschweigen, gerade bei den Finanzmärkten, am Beispiel von Hochfrequenzhandel, Flash Trade. Wir haben heute Algorithmen, die können im Millisekundenbereich die Veränderung der Daten an der Börse erkennen. Millisekunde, das ist weit jenseits der Möglichkeiten des menschlichen Gehirns. Das heißt, diese Algorithmen können mit der Geschwindigkeit auch Entscheidungen treffen, welche Papiere verkauft und angekauft werden können. Und wenn man sich jetzt noch vorstellt, dass diese Algorithmen natürlich unterschiedliche Interessen vertreten, unterschiedliche Unternehmen, Bankeninteressen in Zürich hier in der Nachbarschaft oder in Frankfurt oder an der Wall Street, dann ahnt man, wie solche Algorithmen Konflikte auslösen können, die wir erst merken, wenn es zu spät ist. Und darunter steht personalisierte Medizin. Medizin. In der Medizin ist es allerdings so, das hört man von allen Fachleuten auf dem Gebiet, wir haben nicht zu viel Daten, wir haben zu wenig Daten. Und das hängt mit der Komplexität des menschlichen Organismus zusammen. der ist nämlich nicht nur so einfach vorstellbar, wie man sich physikalische Maschinen vorstellt, wo man also jedes Experiment beliebig reproduzieren kann. Wir wissen gerade jetzt aus der Erkältungswelle, Erkältungen, um mal was Harmloses zu nehmen, in jedem Organismus können unterschiedlich ablaufen. Und um ein dramatisches Beispiel zu nehmen, bei Krebs, Krebstumore mutieren individuell unterschiedlich. Das heißt, im Grunde müssten wir permanent Daten erheben, um auch passgenau, personalisiert entsprechende Diagnosen und Therapien zu erstellen. Und das letzte Stichwort da drunten ist Pre-Criming, also diese Big-Data-Algorithmen, die also die Datenmassen auswerten, um als Frühwarnsysteme etwa bei Einbruchsdiebstählen in Städten oder in Stadtteilen eingesetzt zu werden. Übrigens zum ersten Mal hier in der Nachbarschaft in Europa, in Zürich. Und dann diese Software wurde dann in den beiden größten Städten in Bayern, also in München und in Nürnberg, auch übernommen. Aber dieses Bild habe ich hier bewusst gewählt und die Beispiele zeigen das auch, um ein zwiespältiges Gefühl bei Ihnen zu erzeugen, nämlich auch die vom Wildwuchs. Das heißt also, das darf uns nicht aus dem Ruder laufen. Wir müssen von vornherein, wir haben ja in der Technologie häufig genug Situationen gehabt, wo wir es einfach haben laufen lassen und die Experten haben mal gemacht. Wir müssen das begleiten von Anfang an mit dem, was man heute Technikgestaltung nennt. Das heißt, parallel auch darüber nachdenken, was sollen denn die sozialen, die gesellschaftlichen, die ethischen Rahmenbedingungen, die rechtlichen Rahmenbedingungen sein. Und an den Beispielen, die ich bisher besprochen habe, sehen Sie hier die entsprechenden Fragen dazu, zusammengestellt in so einer Art Roadmap. Erstes Beispiel, die Mobilität. Zweites Beispiel, die Energiesysteme. Ja, welche Rahmenbedingungen sollen hier eigentlich gelten bei uns? Nebenbei gesagt, Deutschland steht ja gar nicht so schlecht da. Wir hatten in beiden Beispielen hatten wir in den vergangenen Jahren sogenannte Ethikkommissionen. Man kann nun darüber streiten, wie gut und wie intelligent dort nun also Antworten gegeben wurden. Aber immerhin ist man hier, das muss ich mal wirklich lobend hier für unser eigenes Land sagen, ist man hier sensibilisiert. Wenn Sie nach Asien kommen, wenn Sie nach USA kommen, da staunen die Leute eigentlich nur, über was wir uns hier in Deutschland Gedanken wenigstens machen. An dritter Stelle steht Industrie 4.0, das will ich nicht wiederholen, die Dramatik dieses Themas, auch die politische Dramatik hatte ich ja eben schon angesprochen. Das vierte Beispiel habe ich bisher noch nicht erwähnt. Sie wissen, in den nächsten 5 bis 10 Jahren läuft Deutschland in ein dramatisches demografisches Problem hinein. Wir werden immer älter, uns fehlen die Menschen. Und ich weiß aus eigenen aus Projekten, an denen ich beteiligt war, an der TU mit dem BMBF, dass man hier, was Infrastrukturen betrifft, durchaus intelligente Infrastrukturen herstellen kann, die also ältere Menschen etwa unterstützen kann, länger in ihren gewohnten Umgebungen zu leben. Aber natürlich, solche Infrastrukturen hängen von massiven Datenerhebungen ab und die müssen, diese Daten sind sehr sensibel, müssen auch geschützt werden. Es gibt noch andere Beispiele. Ich führe das eigentlich jetzt in den Zielpunkt zusammen, diese letzte Frage. Artikel 1 des Grundgesetzes, wenn Sie so wollen, das Grundaxiom unseres Gemeinwesens, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das wird die Schlüsselfrage sein, wie wir diesen Artikel eigentlich in diese digitale Welt transformieren können in der Zukunft. Letztes Bild, wir brauchen intelligente Infrastrukturen als verlässliche Dienstleistung zur Bewältigung zivilisatorischer Komplexität, das wollte ich an diesen Beispielen auch deutlich machen, weil ich gelegentlich auch höre, das sind nur Verkaufsmodelle, die man sich im Silicon Valley ausdenkt, um die Leute verrückt zu machen und um Geschäfte zu machen. Wir brauchen diese Infrastrukturen wegen dieser zunehmenden Komplexität auch unserer Zivilisationen weltweit. Aber entscheidend ist auch eine Stärkung der menschlichen Urteilskraft. Und da ziehe ich mir zum Schluss dann doch den Hut des Philosophen auf. Sie wissen, altehrwürdiger Begriff aus der Philosophie Kants, die Stärkung der menschlichen Urteilskraft, um Zusammenhänge und Folgen unserer Handlungen zu erkennen. damit uns diese intelligenten Infrastrukturen nicht aus dem Ruder laufen und uns am Ende diese Algorithmen um die Ohren fliegen. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, recht herzlichen Dank, Herr Mainzer, für diesen Überblick und die vielen Aspekte, die Sie uns erzählt haben. Mich wird natürlich als erstes interessieren, was Sie als letztes bringen. Wie stärken wir denn die Urteilskraft?
Habe ich auch schon darauf hingewiesen, ganz konkret hier bei Ihnen an der Hochschule. Bildung, Bildung, Bildung. Ich meine, Sie wissen ja, bei den Koalitionsverhandlungen waren einige ziemlich enttäuscht, gerade aus dem Blick der Hochschulen, dass so wenig, und da hat man dann nachher ein bisschen nachverbessert und kam dann mit dem Thema der Digitalisierung noch und hat das dann auch signifikant sichtbar im Bundeskanzleramt dann angesiedelt, aber so bei Licht betrachtet, also das will ich jetzt gar nicht vertiefen, es wird deutlich, das ist das Problem Nummer eins. Ich meine, es ist ja schön, ich habe mich darüber gefreut, die denken auch an uns, an die Älteren und die Rente und so weiter, aber davon war ja nur die Rede in den Koalitionsverhandlungen. Ja? Aber die jungen Menschen, ich freue mich bei der Gelegenheit auch, dass so viele Junge auch gekommen sind, gerade auch von der Hochschule, um sie geht's, nicht um meine Generation und älter. Um sie geht's. Sie sind die Leistungsträger dieses Landes. Und Sie brauchen Möglichkeiten Ihrer kreativen Entfaltungen. Was wird dazu eigentlich gemacht? Und da muss für diese Generation, da muss das Training, nicht nur der neuronalen Netze technisch, sondern das Training auch von den jungen Ingenieurinnen, der Ingenieure, der Informatiker und so weiter ansetzen. Und Sie sehen da oben links in der Ecke diese Titel da am Unix Center for Technology in Society, das hatte ich damals mit einigen anderen im Rahmen der Exzellenzinitiative, die Universität Konstanz ist ja auch eine Exzellenzuniversität bei der Gelegenheit, was mich besonders freut, haben wir dieses Center gegründet. Und die Idee ist, wie Sie schon am Titel sehen, es reicht eben nicht aus, nur die technische Hochspezialisierung zu haben, sondern diese Spezialisten müssen auch humanwissenschaftliches Wissen haben. Denn wir sind mittlerweile in einer Situation, wenn es um die Beurteilung der Technik geht, und das hat mit Urteilskraft zu tun, dann haben wir auf der einen Seite überforderte Politiker. Wo sollen die armen Leute das denn hernehmen? Einfach durch ihr enges Zeitfenster, ja, in denen also Entscheidungen getroffen werden. Und wenn Sie dann die Fachausschüsse und die Interessenverbände sich ansehen, dann haben Sie auf der anderen Seite Juristen sitzen, Betriebswirte und dann Informatiker und Ingenieure, die aber mangels, das sage ich jetzt mal ganz scharf, mangels Schulung auch nicht in der Lage sind, sich da durchzusetzen, weil sie einfach von denjenigen, deren Studium darin bestanden hat, Eloquenz zu schulen, meine Rhetorik ist ihr Gebiet, will ich Ihnen gar nicht zu nahe treten, aber einfach den Schneid abkaufen. Und wenn ich dort an der TU gestanden bin, auch in diesem Zentrum, auch heute noch bin ich da ja tätig, dann predige ich eigentlich immer unseren jungen Leuten, ihr habt die Kompetenz. Ihr müsst das jetzt allerdings verbinden, die anderen müssen was lernen über IT, wie das funktioniert, wenigstens im Grundzug, damit sie das nicht für ein Zauberwerk halten. Ja, da wird nur mit Wasser gekocht, nämlich das sind Algorithmen, die man genau überschauen kann, wie leistungsstark sie sind und wie nicht. Aber auf der anderen Seite, ihr müsst lernen, wie zum Beispiel Beurteilungsprozesse auch in Gesetzgebungsverfahren ablaufen. Wie funktioniert das eigentlich, dieser Weg von euren Erkenntnissen an der Technischen Hochschule rüber ins Parlament rein für Gesetzesvorlage? In den Interessenverbänden. Wir haben etwa in der Elektrotechnik, in der Energietechnik hatten wir einen zweisemestrigen Kurs eingeführt, auch Pflicht für die Energietechniker bei uns, das sind eine ganze Menge. Die machen in dem ersten Semester dann begleitend zu ihrem Studium kriegen die Grundlagen beigebracht, wie, also gesetzgeberische Grundbegriffe, eigentlich, wenn Sie so wollen, die Theorie, aber im zweiten Teil gehen Sie also in die Praxis, etwa in Gemeinden, ja, und schauen sich an, wie Genehmigungsverfahren, beispielsweise, sagen wir, für Windräder oder irgendwas anderes, wie das eigentlich abläuft in der Praxis. Das muss auch gelernt werden, das muss trainiert werden. Und normalerweise haben das die jungen Ingenieure und Informatikerinnen nicht, weil die sind auf ihre Programme, auf Software Engineering und so weiter spezialisiert. Also das muss zusammenkommen und das ist die Urteilskraft, so wie ich sie mir vorstelle. Und ich glaube, Kant wäre auch damit einverstanden.
Ich übrigens auch. Und das ist der Grund, warum ich montagsabends sowas hier mache. Es dient der Hebung der Urteilskraft. Wie auch immer. Mich erinnert das ein bisschen an Projekte und damit trete ich Ihnen jetzt nicht zu nahe, hoffe ich, an Projekten, die eigentlich alt sind. Das sind Dinge, die wir in den 80er Jahren beispielsweise hatten in den USA, sogenannte STS-Programs, Science, Technology and Society Programs, Studiengänge, wie sie Karl Mitchum, Ivan Illich und so Leute dort aufgebaut haben. Oder es erinnert mich an eine Institution wie das Office of Technology Assessment, John Gibbons in Washington, ein Think Tank, der die Politik beraten hat, ein Think Tank mit 600-700 Wissenschaftlern, die in Washington saßen. Ich hatte da das Vergnügen zu sein. Das ist sehr spannend. Es gab eine Akademie für Technikfolgenabschätzung des Landes Baden-Württemberg, kurz, die dann wieder geschlossen wurde. Also solche Entwicklungen sind ja schon lange gedacht. Ja? Diese Idee, wir müssen da was zusammenbringen. Wir müssen die Kompetenzen aus unterschiedlichen Perspektiven bündeln, um all diesen Veränderungen, die uns prägen werden, auf alle nächsten Generationen hinweg, verstehen zu können und gestalten zu können. Das ist etwas, was wir schon lange diskutieren, was wir aber nicht zwingend umsetzen.
Ja. Das ist der Punkt. Ja. Und der Punkt ist auch, wie es umgesetzt wird. Also um das auch zu sagen, Technology Assessment ist ein Ansatz von gestern. Technology Assessment, wie der englische Begriff ja auch sagt, bedeutet, dass ich Technologien entwickle und dann im Nachhinein gucke, was ist schiefgelaufen. Nur dann ist das Kind in den Brunnen gefallen. Deshalb, was hier gemeint ist mit Technikgestaltung, das ist so ein schöner deutscher Begriff, Gestaltung, der hat ja auch so Aspekte aus der Architektur und der Kunst, der klingt nicht so ganz nach kalter Technik, der soll bewusst, es ist schwierig im Englischen zu übersetzen. Ich habe mich beispielsweise mit Herrn Grunwald darüber unterhalten, der ja am KIT ein Institut für Technology Assessment leitet. Da habe ich ihn gefragt, ja, warum verändert ihr eigentlich nicht allmählich mal den Begriff? Da sagt er, es ist schwierig, hat er recht, es ist schwierig zu übersetzen bei den Amerikanern, da ist der Begriff eingeführt. Nur Technikgestaltung bedeutet, dass ich von vornherein ja, die Projekte so begleite. Und das erfordert aber auch ausgebildetes Personal, das wirklich da kompetent mitreden kann am Anfang. Ja? Und das muss erprobt werden und so müssen auch die Studiengänge angelegt werden. Und da gibt es mittlerweile schon einige Ansätze. Ich will jetzt also die Diskussion, wir wollen noch mit anderen diskutieren, nicht weiter auffallen. Ich will nur erwähnen, dass vor 4 Wochen etwa von der VW-Stiftung in Hannover eine große Tagung war. Da hatte man alle technischen Universitäten durch ihre Repräsentanten, Direktoren, Präsidenten waren da und die jeweiligen Fachvertreter zu dem Thema Geistes- und Sozialwissenschaften an technischen Universitäten. Ich hätte mich gefreut, wenn auch die Hochschulen mit dazugekommen wären. Sie wissen, bei uns an den TUs haben wir überhaupt keine Berührungsängste. Das geht fließend über uns. Ihre Leute können, wenn sie gut sind, bei uns sofort durchpromovieren, hätte ich bald gesagt. Und das ist völlig klar. Universities of Applied Sciences. Im Gegenteil, wir haben eher manchmal Schwierigkeiten mit den etwas traditionellen, klassischen Universitäten umzugehen. Und von daher denke ich, bieten sich hier also eine Menge von Zukunftsperspektiven an, gerade auch für das Thema der Technikgestaltung.
Der erwähnte Armin Grunwald wird am 4. Juni hier stehen. Vielleicht sind Sie dann auch dabei, aber jetzt steigen Sie doch mal ein in die Diskussion. Mich würde übrigens sehr erfreuen, wenn an der Diskussion gerade die jungen Leute sich beteiligen. Wir etwas Gesetzteren haben ja schon unsere gefestigten Meinungen, aber eigentlich geht es um Ihre Zukunft. Also trauen Sie sich und reden Sie mit.
Ich habe hier nochmal die Gliederung bewusst reingeholt, damit Sie auch vor lauter Bäumen den Wald nochmal erkennen, also welche Themen ich da angesprochen hatte. Vielleicht ist während des Vortrags die eine oder andere Frage aufgetaucht.
Ich werde die Fragen, damit wir sie auf Band haben, wiederholen. Und jetzt stellen Sie Ihre und ich. Also Sie wenden ein, wenn Intelligenz sich sozusagen in der Cloud ballt, dann fehlt sie manchmal vor Ort, wenn die Cloud nicht mehr mitmacht.
Ja, also die Lösung wird in diese Richtung laufen, wie Sie sie angedeutet haben. Das heißt, wir werden eine Mischung haben. Ich habe das aber eben bewusst so zugespitzt, um zu zeigen, was für eine Macht eigentlich in so einer Cloud eigentlich steckt. Und dass es keineswegs bloß metaphorisch ist, wenn man hier von Intelligenz spricht, in der Art und Weise, wie ich Intelligenz definiert habe, nämlich als mehr oder weniger effektive Problemlösungsverfahren. Aber es wird auf keinen Fall so sein, so wie es früher war bei der Motorentwicklung, möglichst viel unter eine Motorhaube zu packen, sondern diese regulierenden Rahmen müssen gewährleistet sein, und das ist also hier die Cloud. Also insofern ist die Schwarmintelligenz aus der Biologie, wird auch hier nicht 1:1 umgesetzt, aber der Grundgedanke, dass man sozusagen Problemlösungskompetenzen auch in solchen komplexen Systemen hat und nicht nur in der einzelnen Einheit, in diesem Sinne wird also hier die Analogie richtig.
So, jetzt haben wir da eine Wortmeldung und dann da noch eine. Ja, bitte. Sie fragen, sei berichtet worden in Nachrichten, dass bestimmte Programme, Bots, eine eigene Sprache entwickelt haben, die Entwickler nicht mehr verstehen konnten, ja, und sich darüber dann fortentwickelten. Wie geht das und was haben wir davon
zu halten? Also das ist tatsächlich schon ein Beispiel gewesen von selbstlernenden Systemen. Also Systeme, die selber entwickelt haben. Ich beschäftige mich ja jetzt schon, ich hätte bald gesagt, seit einigen Jahrzehnten mit diesem Thema, und ich erinnere mich, dass es schon in den 90er Jahren theoretische Konzepte gab, dass Programme andere Programme schreiben. Weil man hat immer gesagt, das hängt ja doch von Menschen ab. Das sind ja Programme, die Menschen geschrieben hatten. Und damals tauchten die ersten Konzepte auf, Programme, die in der Lage waren, also andere Programme zu erzeugen. Und das waren so erste Ansätze in diese Richtung. Und heute haben wir diese selbstlernenden Algorithmen, die ich ja auch erläutert habe im Prinzip. Und das sind so erste Ansätze gewesen. Aber um gleich auch Entwarnung zu geben, das wurde dann in der Presse auch wieder so ein bisschen hochgetrieben. Jetzt machen sich also die Systeme selbstständig, haben schon ihre eigenen Sprache und sprechen sich untereinander ab, wann sie uns dann, so wie wir es aus den Science-Fiction-Filmen kennen, über uns herfallen. Also das ist wirklich da mit Wasser gekocht. Aber es ist richtig, dass wir da in ersten Ansätzen beobachten konnten, wie also solche Systeme eigene Verhaltensweisen entwickelt haben. Bis zu einem gewissen Grad, muss man sagen. Und dann konnten sie auch nicht mehr weiter. Aber man sieht an diesen Beispielen, dass im Prinzip der Durchbruch hier gelungen ist. Es ist sozusagen am Ende nur noch eine Frage der Weiterentwicklung, auch in der Praxis. Blockchain waren solche Beispiele oder Poker. Poker, man kann ja sagen, ist auch so ein System, ja. Man kann ja sagen, also okay, ich spiele keinen Poker, das finde ich ganz nett, aber mit meiner Realität, im Alltagsleben hat das nichts zu tun. Das hat damit zu tun, weil hier am Prototyp der Durchbruch kommt in Richtung der Entscheidungsverfahren unter unvollständiger Information, die überall anwendbar ist. Und so eine Situation ist da auch. Ja?
Sie wollen kurz nachfragen?
Ja.
Das ist auch eine...
Ach, Entschuldigung, ich bin mal zu schnell. Wir sind lernende Systeme, wir kriegen das
hin. Ja. Mit der Kreativität ist eine spannende Frage. Ich muss jetzt wieder sagen, wenn man so alt ist wie ich, dann muss man immer von früher sprechen gelegentlich. Ich kann mich erinnern, vor 15 Jahren waren, das habe ich damals auch schon drüber gesprochen, gab es sogenannte Expertensysteme. Und mit der Technik der Expertensysteme war es möglich, ein Expertensystem namens Ludwig einzuführen. Expertensysteme, das sind vorprogrammierte Systeme. Mit Wenn-Dann-Regeln, dann einer Wissensbasis, so operieren die. Und ein solches System mit Namen Ludwig war also, Sie ahnen es schon, in der Lage, selber zu komponieren. Da wurden dann Zufallsalgorithmen auch eingebaut, damit eine gewisse Kreativität, in Anführungszeichen, das heißt also Spielräume, auch möglich sind, die nicht einfach voraussehbar waren. Und dieses Expertensystem kam dadurch zustande, dass man ein Handbuch, Hugo Riemann war das, die Musikfachleute kennen das vielleicht, Anfang des 20. Jahrhunderts schon geschrieben, über Kompositionstechnik von Beethoven. Und das hatte man sozusagen in die Wissensbasis übersetzt, ja, dieses Wissen. Und nach diesen Regeln arbeitete nun das System und reproduzierte nicht einfach Beethoven-Stücke, sondern konnte auch variieren. Und dann kam, wie das beim Komponieren auch bei einem Menschen ist, manchmal ganz lausige Stücke heraus. Und manchmal dachte man, kommt mir irgendwie bekannt vor. Hat er das geschrieben, hat er das nicht geschrieben? Ähnlich wie beim Schachcomputer, der funktionierte ja so ähnlich, war es auch so, dass man verschiedene Stärken einsetzen konnte. Mal waren das mehr so kleine Liedchen und mal waren das auch schon mehrstimmige Orchesterstücke. Und also damals gab es dann schon die Überlegung, kann man mit diesem Typ der Algorithmen, das sind jetzt keine Lernalgorithmen, kann man mit diesem Typ der Algorithmen schon sowas wie Kreativität erreichen. Und ich habe das immer verteidigt. Ich habe gesagt, warum bilden wir uns immer ein, dass wir nur kreativ sind? Die meisten von uns können das nämlich nicht, was der Ludwig da, dieses Expertensystem, eigentlich kann. Ich zum Beispiel kann das nicht. Wenn auf der Schule Matheaufgaben gelöst werden, beispielsweise, dann sind das ja Aufgaben, die sind schon zigfach von irgendwem gerechnet worden. Nur der Schüler, die Schülerin, die diese Aufgabe löst, für sie ist das im Moment durchaus eine kreative Leistung. Also so viel zur Kreativität. Und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen, dass jetzt auch mit anderen Ansätzen, die also versuchen, menschliche Intuition, etwa durch Lernalgorithmen, zu simulieren, dass man gerade von Kreativität erreichen kann. Sie sehen, ein Schlüsselbegriff bei mir sind immer die Grade. Ich rede nicht von der Kreativität und der Intelligenz, sondern das kann sehr unterschiedlich sein.
Ja, also Sie weisen darauf hin, dass es immer wieder die Wunschvorstellung geäußert worden ist, naja, ist doch prima, wenn die Maschinen den Teil der Arbeit übernehmen, der eigentlich gar nicht so interessant ist, und wir können uns dann der Kreativität widmen und so weiter und dem fröhlichen Schaffen. Aber was machen wir denn jetzt, wenn die Maschinen an der Stelle übernehmen? Das war ja Ihre Frage im Vortragstitel. Wann übernehmen die Maschinen? Jetzt übernehmen sie also auch schon die Kreativität. Was machen wir denn dann? Wann schaffen sie uns denn ab?
Ich rede immer von den Graden. Ich rede nicht davon, dass die Kreativität übernommen ist. Sehen Sie, wir können uns in Science Fiction und wenn wir uns über Literatur unterhalten, alle möglichen Szenarien ausdenken. Und das ist ja auch nicht besonders originell, weil das schon überall gemacht worden ist. Aber wir müssen wirklich in die Werkstatt gehen. Die Werkstatt heißt in den Maschinenraum. Uns anschauen, wie arbeiten die Algorithmen heute, mit welchen Algorithmen haben wir es heute zu tun. Und künstliche Intelligenz ist nur so ein nebulöser Begriff, der heute überall verwendet wird. Der hat auch Konjunktur gehabt. Manchmal war es ein Igitt-Wort bei den Informatikern und galt als spekulativ. Heute ist es absolut in. Wir müssen uns anschauen, was steht dahinter. Ich habe eben von einer Phase kurz gesprochen in der Beantwortung Ihrer Frage. Da waren die Expertensysteme in. Ja, also die heute überall noch weiterarbeiten. Kein Mensch redet mehr darüber, dass es künstliche Intelligenz sei. Fahrerassistenzsysteme in den Automobilen sind von dieser Art beispielsweise und die sind längst realisiert. Heute steht im Zentrum ein ganz bestimmter Typ von Algorithmen. Das ist das sogenannte Machine Learning. Und das sind diese Lernalgorithmen, die ich eben auch erläutert habe. Ja, und die Big Data Algorithmen könnte man noch dazu nehmen. Und genau darüber reden wir heute. Und das ist der Hype heute. Und von diesem Typ von Algorithmen können wir sehr genau sagen, was sie können und was sie nicht können. Denn das ist eine wesentliche Aufgabe auch der Erziehung. Ich muss auch an dieser Stelle mal etwas Kritisches über den Atlantik schicken. Wir haben ja, das geht jetzt ein bisschen von der Kreativität weg, nur zum Abschluss, die Kreativität, die Vision, die Sie am Anfang geschildert haben, dass wir Menschen frei werden für die Kreativität, war die Idee eines großen Philosophen, den ich heute Abend überhaupt nicht erwähnt hatte, der am Anfang dieser Entwicklung in der Neuzeit steht, das ist Leibniz. Leibniz hat genau so argumentiert. Die Maschinen sind die Dienstleister und wir werden dann frei für die Kreativität. Halte ich nach wie vor für eine gute Vision. Denn um die Architektur zu nehmen, dort sollten wir die Tools den Architekten zur Verfügung stellen, auch zur Gestaltung. Das wird ja auch so von Ihnen verwendet, beispielsweise in München, als das Olympiazentrum gebaut wurde, hatte man diese Tools noch nicht. Ich habe die Modelle gesehen in Stuttgart bei Frei Otto. Der hat noch mit so kleinen Sandsäckchen operiert, um die Stabilität eigentlich seiner Modelle maßstabgetreu dann zu prüfen. Und heute können wir das natürlich mit den entsprechenden Tools auch machen. Und das Besondere des Architekten ist ja nicht das Programmieren, das machen die Informatiker, die mögen das auch. Die Architekten mögen das eigentlich nur, wenn ihnen das zur Verfügung gestellt wird und sie können damit nützlich arbeiten. Sehen Sie, dieser Dienstleistungs- und Tool-Gedanke, der ist hier das Entscheidende. Ich wollte noch was kritisch über den Atlantik schicken. Das hängt damit zusammen, dass wir in den Maschinenraum gehen und uns dort genau ansehen sollten, was können diese Algorithmen und was können sie nicht. Und worüber ich mich eigentlich sehr ärgere, ist das, was jetzt aktuell Uber und so weiter bei diesen Algorithmen auch passiert ist. Wir hatten ja bei Tesla schon vor einigen Monaten diesen Unfall. Und da muss ich sagen, was ich hier sehe, ist eine Mentalität, die typisch amerikanisch ist und die ich für äußerst kritisch halte. Diese Mentalität nämlich, machen wir doch einfach mal. Riskieren wir es mal. Ja? Wenn die so gearbeitet hätten, als sie zum Mond gefahren sind, dann wären sie dort vermutlich nicht gelandet. Ich bin mir nicht sicher, vielleicht haben sie so gearbeitet und haben einfach nur Glück gehabt. Aber was man den Deutschen oft nachsagt, die Deutschen sind ein bisschen langweilig, die bauen schöne, solide Motoren und alles muss solide sein. Das ist dieses Made in Germany. Wenn Sie in Silicon Valley kommen, der dort auf dem Silbertablett gehandelt wird, ist in Anführungszeichen der deutsche Ingenieur, die deutsche Ingenieurin, hat man heute hinzuzufügen. Warum? Weil hier die Solidität so eine große Rolle eigentlich spielt, auch in der Ausbildung. Machen wir das, von denen wir wissen, was die Systeme eigentlich leisten. Sehen Sie, bei dem ersten Unfall Tesla, da war es ja so gewesen, dass Intel zusammen mit Tesla und mit der Softwarefirma aus Israel, Mobileye, zusammengearbeitet hatten. Und Mobileye, großer israelischer Informatiker, der dieses Start-up seinerzeit gegründet hat, hatte den Tesla-Leuten genau gesagt, was dieser Algorithmus eigentlich kann und was er nicht kann. Man hat ihnen gesagt, also wenn da querlaufender Verkehr kommt, dass, wenn der bewegt ist, das können die Systeme noch nicht. Aber Tesla hat genau dieselbe Mentalität, machen wir jetzt einfach mal. Und da sind wir in den Schlagzeilen und vorneweg. Und dann ist es schiefgelaufen, die Software war nicht in der Lage, das zu erkennen. Und das ist diese Mentalität, der ich eigentlich begegnen möchte mit Technikgestaltung, um nochmal auf dieses Thema eigentlich zurückzukommen. Und halte deshalb auch die Solidität, die sie an dieser Hochschule und vielen anderen Hochschulen betrieben wird, sehr hoch.
Das war ein wunderbares, solides Urteil. Ich glaube, wir haben einen soliden Abend erlebt. Ich danke Ihnen sehr, sehr herzlich, Herr Mainzer. Und ja, vielleicht kommen Sie in 14 Tagen, Ostermontag haben wir keinen Vortrag, Vielleicht kommen Sie in 14 Tagen wieder. Da bekommen Sie mal eine ganz andere Perspektive auf die Technik, weniger von dem, was uns heute als Machbarkeit entgegentritt, sondern wie ein Philosoph, der sich, glaube ich, mit der Machbarkeit, dem Machen der Technik wenig befasst hat, über die Technik nachgedacht hat, nämlich Martin Heidegger. Sie werden erfahren, was er unter Gestell versteht, und das wird Philipp Thomas, ein Philosoph der Uni Tübingen, uns erläutern. Aber jetzt erst nochmal herzlichen Dank, Herr Mainzer, und Ihnen fürs Kommen. Schönen Abend, wiederschön.